Aber das ist etwas, was mich immer wieder beeindruckt auf Safari. Diese Erlebnisse in der Wildnis, wo einmal der Mensch nicht an der Spitze steht. Die Natur bietet so viel. Ich sage das unseren Gästen auch immer, haltet nicht eine Tick-Off-Liste bereit mit dem Abticken der Big Five, sondern seid offen für alles, was die Natur bietet. Das ist so spannend. Und von da oben sieht man gerade nachts, wenn die Lichter beginnen zu scheinen, wie enorm groß die Stadt ist. Und das war absolut ein unglaubliches Erlebnis.
Travel Tales, der Reisepodcast von Edelweiss. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Edelweiss Travel Tales, dem Podcast von Edelweiss, der führenden Schweizer Ferienfluggesellschaft. Alle zwei Wochen nehmen wir euch mit zu besonderen Reisezielen dieser Welt, gemeinsam mit spannenden Menschen, die eine besondere Verbindung zu einem Ort haben. Mein Name ist Erik Lorenz und vielleicht kennt ihr mich bereits vom Weltwach-Podcast. Heute führt uns unsere Reise an das südliche Ende des afrikanischen Kontinents nach Südafrika. Ein Land voller Kontraste mit pulsierenden Städten, legendären Safaris, spektakulären Küstenlandschaften und einer Natur, die zu den vielfältigsten der Welt gehört. Viele Reisen beginnen in Kapstadt, führen dann entlang der berühmten Garden Route durch die Weinregionen und weiter in die großen Nationalparks im Norden des Landes. Und genau über diese Vielfalt sprechen wir heute. Unser heutiger Gast kennt dieses Land nicht nur als Besucher, sondern als Zuhause. Beat Yagi stammt ursprünglich aus Bern und lebt seit 20 Jahren in Südafrika. Eigentlich kam er damals nur für ein Englischzertifikat nach Kapstadt. Geblieben ist er dann schlussendlich wegen der besonderen Atmosphäre dieser Stadt zwischen Meer und Bergen und der Liebe zu seinem heutigen Partner. Heute organisiert Beat mit seinem eigenen Reiseunternehmen Exciting Africa Reisen durch ganz Südafrika und auch einige Nachbarländer. Und von diesem Wissen und Erfahrungsschatz werden wir gleich im Gespräch profitieren. Los geht's mit unserem Gespräch. Hi Beat, willkommen bei den Edelweiss Travel Tales. Schön, dass du dabei bist. Hi.
Danke, Erik. Vielen Dank.
Ja, bevor wir über Städte und Küstenstraßen und Roadtrips sprechen und derlei, würde ich mit dir gern direkt einmal in die Wildnis gehen, denn du hast, und das liegt dir auch nahe, dadurch, dass du eben in Südafrika lebst, du hast schon etliche Safaris erlebt, aber du hast uns verraten, dass eine dir bis heute ganz besonders in Erinnerung geblieben ist. Da ging es um eine Begegnung mit einem großen Wildtier. Würdest du uns zum Einstieg mal in diesen besonderen Moment mitnehmen?
Ja, absolut. Das war schon einige Jahre her. Wir waren auf Safari im Madikwe Game Reserve. Das ist ein Reservat im Norden des Landes, angrenzend an Botswana, also 4-5 Stunden von Johannesburg. Ein ziemlich großes Reservat, 40 Quadratmeter. Und wir waren abends unterwegs, also auf der Pirschfahrt zurück zur Lodge. Es war schon ziemlich dunkel. Wir fuhren eine Straße entlang, eine Naturstraße, und sahen ganz weit auf der geraden Straße einen Elefant gegen uns kommen und ein wirklich großer Bulle. Und der war ganz klar, da hat man schon gesehen, gereizt. Er hat mit dem Kopf hin und her geschaukelt und war wirklich so enerviert. Und unser Guide hat gesagt, der ist in Mast. Das ist eine hormonelle Zeit der Elefantenbullen, die einmal im Jahr der Fall ist. Die sind dann immer sehr, die sind nervös, die sind unruhig und auch etwas unvorhersehbar. Und unser Guide hat das Auto abgestellt und meinte, wir hatten keine Möglichkeit, dem aus dem Weg zu gehen, weil es war eine gerade Straße. Und er sagte, wir sollen einfach ganz ruhig sein. Kein Lärm machen, uns nicht bewegen. Und also es war eine sehr spezielle Situation, weil wir haben diesen Elefantenbullen auf uns direkt zukommen sehen. Der kam immer näher und wir waren alle absolut still, saßen kerzengerade im Wagen. Also es sind offene Jeeps, also offene Safari-Fahrzeuge. Und der Elefantenbulle kam neben uns vorbei, ist einfach vorbeigegangen, als ob er uns nicht gesehen hätte. Obschon er wirklich ganz nah bei uns, ich hätte ihn berühren können. Der ging direkt neben unserem Wagen vorbei. Das war wirklich ein enorm beeindruckendes Erlebnis, weil, wie gesagt, diese Tiere sind wild. Sie sind ja auch enorm stark. Der hätte ohne weiteres den Wagen aus dem Weg räumen können. Aber das ist etwas, was mich immer wieder beeindruckt auf Safari. Diese Erlebnisse in der Wildnis, wo einmal der Mensch nicht an der Spitze steht. Mhm. Und wo man wirklich das Gefühl hat, okay, da sind wir Teil der Natur und nicht diejenigen, die das Sagen haben. Wir sind in seinem Bereich gewesen in dem Moment. Es war extrem beeindruckend, auch weil wir nicht wissen konnten, ja, wie er reagieren würde. Aber da wiederum sind wir halt angewiesen auf unsere Guides und gute Guides, die kennen ja die Verhaltensweisen der Tiere und der wusste haargenau, dass in dem Moment möglichst früh nichts zu machen, einfach das Auto abstellen, leise zu sein, nicht in seinen Space gehen. Also wenn wir weitergefahren wären, wären wir in seinen Raum eingedrungen und hätten ihn enervieren können und so haben wir so wie seinen Raum respektiert und er ist deshalb an uns vorbeigegangen.
Ja, wahnsinnig beeindruckend. Es erinnert mich an ein Erlebnis, das hatte ich letztes Jahr erst in Uganda im Queen Elizabeth National Park, ganz ähnlich. Aha. Da kam auch ein riesiger Elefantenbulle direkt auf unseren Jeep zu mit weit aufgestellten Ohren, also wirklich aggressiv mit ihnen flatternd, hat sich da noch mit Erde beworfen. Ja. Also ganz viele Drohgebärden, war auch in der Mast. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es in Südafrika ist. In Uganda darf man theoretisch mit den entsprechenden Permits auch selbst fahren. Also muss nicht unbedingt einen Driver Guide engagieren. Wir hatten zum Glück einen Driver Guide. Und in diesem Moment allerspätestens war ich auch heilfroh, dass wir einen hatten. Denn genau wie du sagst, da kommt es dann wirklich auf Sachverstand an, zu wissen, wie man diese Tiere einzuschätzen hat, ihre Verhaltensweisen zu interpretieren hat und wie man sich dann selbst eben auch verhält. Und unser Guide wusste ganz genau, was zu tun war. Aber es ist schon sehr ehrfurchteinflößend, so einem Giganten, der dann in dem Fall nicht ganz so gut drauf ist, so direkt gegenüber zu stehen, wenn auch aus dem Auto heraus.
Absolut, genau, weil die Bullen können ja auch, wirklich könnten theoretisch auch sehr aggressiv sein, wenn sie wirklich das Gefühl haben, wir sind eben in ihrem Raum. Hm. Dann bleibt es je nachdem nicht nur bei Drohgebärden, so wie diesem, die machen ja teilweise so Mock-Attacks, also scheinbare Angriffe, wo sie auf einen zukommen, aber dann kurz vor einem stehen bleiben.
Ja, also wahnsinnig beeindruckende Erlebnisse. Aber bevor wir jetzt hier direkt Angst und Schrecken verbreiten, also sei nochmal betont, mit dem richtigen Guide an der Seite ist das natürlich alles wunderbar und sicher. Einfach eben sehr eindringlich und sehr beeindruckend. Wobei du ja auch sagst, für dich sei Safari eigentlich nie langweilig. Auch da nicht, wenn man keine der Big Five sieht.
Genau. Ich war bislang auf Hunderten von Safaris durch meinen Beruf jetzt. Mhm. Und ich hatte noch nie irgendwie das Gefühl, dass es einen langweiligen Abend oder Morgen gegeben hat. Der Grund dafür, denke ich, auch liegt darin, dass die Natur bietet so viel. Ich sage das unseren Gästen auch immer, haltet nicht eine Tick-Off-Liste bereit mit dem Abticken der Big Five, sondern seid offen für alles, was die Natur bietet. Das ist so spannend. Wir waren einmal eine halbe Stunde lang haben wir einem kleinen Käfer zugeschaut. Dung Beetle nennt sich das. Das sind Käfer, die aus
Der Mistkäfer.
Sind das Mistkäfer?
Dachte ich
auf
jetzt.
Deutsch?
Ja,
aber ist möglich. Ja, also ich weiß es gar nicht. Ja. Aber diese Mistkäfer machen kleine Rollen aus Elefantendung. Mhm. Und der versuchte diese Kugel auf eine kleine Anhöhe hochzuschieben. Und da gab sich alle Mühe und dann ist die Kugel wieder runtergerollt auf die Straße und hat es von Neuem versucht und einen anderen Weg versucht einzuschlagen. Es war so faszinierend. Wir sind eine halbe Stunde lang einfach haben dem zugeschaut, wie er versucht hat, dieses zu ziehen oder zu stoßen und schlussendlich hat er es über die kleine Anhöhe ins Gras geschafft. sowas oder Insekten, Vögel, es gibt so viele Sachen anzuschauen in der Natur. Und je nachdem, wenn es auch mal nichts gibt, also keine Tiere, ist die Landschaft immer wieder spannend oder es gibt auch einmal Zeit, einfach so seinen Gedanken nachzuhängen. Und Daydreaming oder so. Also ich habe mich nun wirklich noch nie gelangweilt.
Ja, und Tiere ist das eine, die Landschaft das andere. Und nach meinen Erfahrungen, also selbst schon Spuren von Tieren mit dem richtigen Mindset, mit der richtigen Wahrnehmung, können schon wahnsinnig spannend sein. Insbesondere, wenn man vielleicht mit der Safari erst beginnt, jetzt noch keine Elefanten oder Giraffen gesehen hat, aber dann irgendwann die ersten Fußspuren entdeckt, dann vielleicht auch irgendwie mal so einen Dunghaufen oder ein kleines Kotkügelchen und dann schon mal mutmaßen kann, wer war es wohl gewesen? Sind die Tiere noch in der Nähe? Und dann so langsam sich das eine oder andere Detail aus dem Busch, aus der Savanne herausschält. Genau das sind diese besonderen Momente.
Absolut. Man kann ja auch sehr viel lesen an diesen Spuren, wie du gesagt hast, also nicht nur was für Tiere sind, sondern woher sie gekommen sind, wohin sie gehen, wie schnell sie unterwegs gewesen sind, verletzt oder nicht verletzt. Es gibt enorm viele Informationen auch zu Zeit und so weiter. Also ein guter Guide oder ein Tracker kann enorm viel lesen und findet durch das dann eventuell auch das Tier selber. Und das macht eben eine Guided Safari auch in meinen Augen extrem spannend. Du hast vorhin gefragt, ob in Südafrika, ob man auch selber unterwegs sein kann. Die Antwort ist ja, in Nationalparks, also nicht in Privatparks, aber in Nationalparks. Der große Unterschied ist, in den Nationalparks darf man nur auf den Straßen unterwegs sein. Man darf also nicht in den Busch reinfahren, also Cross-Country fahren. Das ist nur in Privatparks möglich und eben mit Guides und Rangers auf einem Safari-Fahrzeug. Möglich ist es auf jeden Fall, selber unterwegs zu sein, im Krüger-Nationalpark zum Beispiel und im Addo Elephant Park im Eastern Cape. Ja. Das sind diese Möglichkeiten.
Okay, super. Safaris, Bert, gibt es ja an ganz vielen Orten in Afrika. Ich habe gerade schon Uganda angesprochen, Tansania, Botswana, natürlich auch Südafrika, logisch. Aber eben auch über die Safaris hinaus gilt ja Südafrika, und ich selbst war noch nicht bei euch vor Ort, gilt Südafrika ja als perfektes erstes Afrika-Reiseziel. Siehst du das auch so? Und wenn ja, warum eigentlich? Warum fühlen sich so viele Reisende, die den afrikanischen Kontinent vielleicht auch noch gar nicht so gut kennen, mit als allererstes so sehr zu Südafrika hingezogen?
Ich denke, weil Südafrika aus der Geschichte her viel noch mehr an Europa angelehnt ist. Also Kapstadt insbesondere ist sehr, ich nenne das sehr oft Africa Light. Es ist ein Mix zwischen Europa und Afrika. Ich denke, das erleichtert vielen Leuten den Einstieg in nach Afrika. Also wenn man nach Kapstadt spezifisch kommt, ist man noch nicht unbedingt in Afrika selber.
Okay, Kapstadt, wahnsinnig spannende Stadt, habe ich schon von ganz vielen gehört. Deswegen gehen wir da bestimmt gleich auch nochmal ausführlicher drauf ein. Mich würden einmal die Landschaften Südafrikas insgesamt interessieren. Denn ich weiß auch, dass viele Reisende überrascht sind, wie vielfältig die Landschaften innerhalb eines einzigen Landes sein können. Könntest du uns vielleicht einmal überblicksartig beschreiben, wie sich die Landschaften zwischen, ich weiß nicht, zum Beispiel zwischen Kapregion und Garden Route und auch dem Nordosten unterscheiden innerhalb Südafrikas?
Ja, also das Land ist ja schon mal enorm groß. Also von Kapstadt, das ganz unten im Südwesten des Landes liegt, bis nach Johannesburg sind es etwa 2000 Kilometer, und da ist man noch nicht mal ganz quer durchs Land. Also es ist enorm groß, durch das auch extrem vielfältig. Die Küste ist gerade bei uns, würde ich sagen, sehr mediterran. Dann ist man aber relativ schnell in der Karoo, das ist eine sehr aride Gegend, also sehr wüstenmäßig. Entlang der Westküste, also Richtung Namibia, ist es auch sehr trocken und wird auch eher arid wieder. Auf der anderen Seite, wenn man die Südküste hochgeht und dann die Ostküste, kommt man nach KwaZulu-Natal, und das ist dann sehr subtropisch. Also da hat das wirklich Zuckerrohrfelder und Rainforest sogar teilweise. Also das Land ist enorm vielfältig. Dann die Gegend um Johannesburg ist sehr hoch gelegen, das wissen auch die wenigsten Leute. Das liegt auf 1700 Meter, Johannesburg. Also die Höhe fast vom Engadin in der Schweiz. Ne?
Das ist schon ordentlich, ja. Da merkt man schon, dass der Atem etwas schneller geht, wenn man da stramm durch die Gassen sportet.
Genau, ganz genau. Ja, genau. Und es hat auch sehr unterschiedliche klimatische Bedingungen. Zum Beispiel bei uns an der Küste hier in Kapstadt haben wir den Winter die Regenzeit. Also im Winter ist Regenzeit hier von, sagen wir, Ende Mai bis September. Haben wir oft unsere Regen, und hingegen im Sommer haben wir dann wirklich sehr wenig Regen, aber genau das macht auch eben eine der Attraktivitäten von Kapstadt aus, dass es wirklich von, Dezember bis März einfach sonnig ist. Sonnig und warm.
Ja.
Hingegen im Norden, also im Johannesburg oder auch im Krügerpark, ist es genau umgekehrt. Die haben im Winter, also von Juni bis September, ganz wenig Regen. Und ihre Regenzeit ist erst im Dezember bis März, wo es immer wieder Gewitter hat und Regenschauer.
Und wenn du deine Gäste durch dieses vielfältige Land begleitest, an welchem Punkt merken sie meistens dann zum ersten Mal, dieses Land ist wirklich außergewöhnlich? Also gibt es aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung so typische Wow-Momentorte?
Ich denke, die meisten Leute, die auf Safari gehen, das ist das, was die meisten als Wow-Moment wahrnehmen. Weil das ist etwas, was wirklich einzigartig ist. Gerade also, wenn man aus Europa kommt, das ist etwas, was es in der Schweiz, in Deutschland nicht gibt. Ich denke, das sind so die ersten oder die Momente, wo jemand wirklich merkt, da bin ich ganz woanders.
Ja, und du selbst bist auch ganz woanders. Du bist eben in Südafrika, bist dorthin gezogen, schon vor längerer Zeit, hast dort dein eigenes Reiseunternehmen. Aber ursprünglich, soweit ich weiß, und an der Stelle würde ich mal so einen kleinen Schritt zurück machen mit dir, ursprünglich war dein Plan ja ein ganz anderer. Du hast nämlich Jura studiert in der Schweiz.
Ja, genau.
Wie kam es dazu, dass du irgendwann nach Südafrika gegangen bist?
Ja, ich habe Jura studiert, genau, in Bern. Und wollte nach meinem Studium, bevor ich zu arbeiten beginne, eine Auszeit machen, eine Reisezeit und Englisch lernen und verbessern. Natürlich konnte ich Englisch, aber ich wollte das English Proficiency machen, ein Cambridge-Examen, und dachte, das würde sich gut machen auf einem CV. Und weil das Ende Jahr, das wirklich Anfang Jahr war, wollte ich meinen Aufenthalt auf der Südhalbkugel. Ich habe mir gesagt, ich will nicht im Winter bleiben. Und ja, dann kamen natürlich nicht mehr so viele Länder in Frage für einen Sprachaufenthalt. Also das war einerseits Australien, Neuseeland und Südafrika. In Australien war ich mal, habe das bereist, aber das wirklich auch sehr gerne gemacht. Habe mir überlegt, eben nochmal nach Sydney zurückzugehen. Dann kam eben, wie gesagt, noch Neuseeland in Frage, aber das dachte ich, sei mindestens teilweise mit den Bergen sehr ähnlich wie die Schweiz, hat mich weniger interessiert. Und ich hatte an sich schon seit langem, seit Kind auf, eine Faszination für Südafrika. Ich habe im Geografieunterricht in der Schule diese Foto des Tafelbergs gesehen und das hat mich irgendwie so fasziniert, dass ich war immer überzeugt, ich werde irgendwann Südafrika sehen. Und damals, das gibt ja auch eine Idee, wie alt ich bin, war das noch die Apartheid-Zeit. Und damals war natürlich das ein absolutes No-Go, nach Südafrika zu reisen. Und südafrikanische Produkte wurden ja mindestens auch von uns, wie sicher von vielen, boykottiert. Aber irgendwie hatte mich das immer fasziniert, diese Stadt, Kapstadt, die mit dem Berg und die Beaches, also Mountain and Beaches, Berg und Strand, direkt nebeneinander waren. Ja, ich dachte immer, da komme ich mal hin.
Wie schön zu hören.
Aber ich habe mir damals wirklich nie gedacht, dass ich mal definitiv dahin komme. Ich sagte oft meinen Freunden, wenn mir damals jemand gesagt hätte, du würdest mal mit einem Mann in Südafrika leben, hätte ich gesagt, sicher nicht.
Ja, toll, dass es dann so gekommen ist, von dieser kindlichen Begeisterung für diesen Tafelberg, wahrscheinlich einfach, weil der Anblick so besonders ist, hin dann zum Leben vor Ort. Kannst du dich erinnern, wie es war, als du dann nicht nur in Kapstadt irgendwann warst, sondern wirklich das erste Mal auch am oder sogar auf dem Tafelberg gestanden hast?
Auf dem Tafelberg gestanden? Das mag ich mich erinnern, vor allem, weil das abends war. Wir sind hochgegangen. Man kann ja auf den Tafelberg hochwandern. Dauert etwa 2 Stunden, die kürzeste Strecke. Und dann abends sind wir mit der Seilbahn runter in die Stadt gegangen, nach Sonnenuntergang. Es war absolut unglaublich. Du hast die Stadt beginnen zu sehen, glimmen mit all den Lichtern. Und von da hoch, das sehen wir dann auf 1086 Meter, hast du eine Idee, wie riesig die Stadt ist. Sie fühlt sich nicht sehr groß an. Also ich würde jetzt mal meinen, dass die Innenstadt ist sicher nicht größer als Zürich. Also fühlt sich kleiner an, also kann man absolut
gut zu Fuß gehen, aber es ist eine Millionenstadt, also 4-5 Millionen haben wir, glaube ich, im Moment, mit der ganzen Umgebung. Und von da oben sieht man gerade nachts, wenn die Lichter beginnen zu scheinen, wie enorm groß die Stadt ist. Und das war absolut ein unglaubliches Erlebnis.
Also du bist ursprünglich nach Kapstadt gekommen, um dein Englisch zu verbessern, bist dann schlussendlich dort geblieben, hast beschlossen, in Kapstadt zu leben und hast dann, soweit ich weiß, zunächst bei der Cape Town Opera gearbeitet. Finde ich total spannend. Wie kam es dazu? Was hast du da gemacht?
Ja, genau. Also ich habe, wie gesagt, die Idee, wieso, dass ich hier hingekommen war, wie du gesagt hast, war das Englischstudium oder das Proficiency of English zu vorbereiten und zu reisen. Mhm. Und ja, nach 3 Monaten habe ich meinen Partner hier kennengelernt und wusste wirklich, das war Liebe auf den ersten Blick, kann ich nicht anders sagen.
Ja.
Wirklich, ich wusste von Beginn weg, that's the one. Und es war ganz, ganz seltsam. Ich hatte wirklich von Anfang an das Gefühl, dass wir uns schon sehr lange kennen. Und wenn man das glaubt, von einem anderen Leben hat, wie auch immer. Aber ich hatte so ein Gefühl von Nähe und Vertrautheit. Und ja, dann ging ich zurück in die Schweiz. Ich habe dann etwas verlängert natürlich. Bin dann schlussendlich ein halbes Jahr hier geblieben und ging dann zurück in die Schweiz. Und habe dort eben mal endlich einen Job gefunden auf meiner Ausbildung, also als Jurist. Wir sind dann nach einem Jahr Fernbeziehung, also interkontinentale Fernbeziehung mit verschiedenen Besuchen zurück in Südafrika, je nachdem nur eine Woche lang hier, haben wir gesagt, ja, so jetzt sind wir offenbar bereit, um wirklich zusammenzuleben. Und Byron ist zu mir in die Schweiz gekommen, hat aber damals nicht eine Arbeitsbewilligung erhalten oder nicht eine hundertprozentige Arbeitsbewilligung erhalten, was sehr schwierig war. Und durch seine Arbeitsbedingungen hat er gesundheitliche Probleme gehabt in der Schweiz, was dazu geführt hat, dass wir zurück nach Südafrika gezogen sind. Ich habe mir irgendwann gesagt, wir können nicht so weiterleben in der Schweiz. Und er hat versucht, für mich in die Schweiz zu kommen, hat nicht geklappt. Ja. Dann bin ich nach Südafrika. Und ich habe dann mich blind beworben. Ich hatte immer das Gefühl gehabt, ich würde mich gerne in einem Airline-Business betätigen und in der Theaterwelt. Ich war ja immer fasziniert, auch als Kind und Jugendlicher, vom Theater und Oper und Kino, und habe sehr viel auch Vorstellungen selber geschaut und dachte immer, ich möchte unbedingt mal für eine Oper arbeiten. Das ist doch eine große Happy Family. Und habe mich dann blind beworben hier bei Cape Town Opera. Und tatsächlich, die wurden, was ich damals gar nicht gewusst habe, die haben sich erst vor ein paar Jahren formiert als einzige Operngesellschaft auf dem Kontinent und haben gesagt, ja, sie würden in der Tat eine Person brauchen als Office Manager und Personal Assistant zum CEO. Mhm. Das habe ich dann zu Beginn gemacht für 1,5 Jahre.
Und hast dann auch die erhofften Einblick erhalten hinter die Vorhänge der Opernwelt?
Genau, absolut. Also genau, was ich mir vorgestellt habe als eine heile Familie und heitere Familie, war absolut nicht der Fall.
Kann ich mir vorstellen.
Das hat dann dazu geführt, dass ich zu einer Berufsberaterin ging hier in Kapstadt und gefragt habe, was Möglichkeiten wäre für weitere Arbeiten. Und ich bin dann durch sie auf die Lufthansa aufmerksam geworden. Als Jurist zu arbeiten wollte ich nicht, weil da hätte ich wieder an die Uni müssen, weil die Rechtssysteme in der Schweiz und Südafrika sind sehr unterschiedlich. Und ich habe mir gesagt, nein, ich würde nicht nochmal ein Studium oder ein Teilstudium machen wollen. Ich wollte wirklich arbeiten. Und weil sie in ihrem Office dieses Post der Lufthansa hatte, habe ich gesagt, ja, vertreten Sie auch Lufthansa? Ich sagte, ja, wir haben ja hier ein großes Service Center in Kapstadt, was ich nicht wusste. Und sie meinte, ja, aber das würde Sie sicher nicht interessieren, weil die haben keine Kaderstellen frei. Und da habe ich gedacht, ja, ich brauche nicht eine Kaderstelle, ich brauche Arbeit. Mhm. Und ich kann mich ja irgendwann auch später entwickeln. Und sie meinte, ja, ist das wirklich Ihr Ernst? Ich habe gesagt, ja, absolut, ich bin mir wirklich überhaupt nicht zu schade, auf den, ja, zu, wie sagt man, an der Pike zu beginnen.
Mhm.
Und ja, ich habe dann tatsächlich eine Ausbildung zum Callcenter Agent gemacht und war die ersten Monate am Telefon der Lufthansa.
Wahnsinn, ja.
Und habe mich dann entwickelt, also in diese Gesellschaft. Ich wurde dann Supervisor und habe den französischen Markt von Lufthansa also etabliert dann sich hier und später war ich dann verantwortlich für verschiedene andere europäische Märkte und habe dann zu Swiss gewechselt, war für das Swiss-Business hier in Kapstadt verantwortlich und durch das auch indirekt etwas für die Edelweiss zuständig.
So schließt sich der Kreis schon mal.
Genau.
Wann und wo durch kam dann zum ersten Mal der Gedanke auf, vielleicht möchte ich mich selbstständig machen und professionell Reisen organisieren?
Das war nach etwa 9 Jahren Lufthansa. Wir hatten eine Restrukturierung und ich erhielt eine Stelle hier, war aber nicht mehr happy. Und in dem Moment hat eine Freundin von mir, die selber freelance tätig war als Travel Agent für eine schwedische Gesellschaft, sich überlegt, selbstständig zu machen, aber sie wollte das nicht alleine. Und durch meinen Ehemann haben wir die Idee gehabt, das zusammen zu machen. Er hat gesagt, ihr wollt beide gerne Reisen organisieren. Macht doch das zusammen. Gründet doch eine Unternehmung zu zweit. Und ja, wir haben das dann diese Überlegung gemacht und uns entschieden, unsere Unternehmung zu gründen, Exciting Africa. Das war 2013 und ja, habe das nicht bereut seither.
Und soweit ich weiß, hast du ja sogar schon als Kind gerne Reisen geplant, sogar für deine Familie damals.
Ja, genau. Also das war immer seit Kind war Reisen eine große Leidenschaft. Ich glaube, teilweise auch eine vererbte Leidenschaft. Also mein Vater hat immer enorm gern gereist und wir sind sehr viel. Ich habe wirklich das Glück gehabt, als Kind und Jugendliche enorm viel zu sehen. Also fast alle Länder Europas, Amerika. Mein Vater war 1958 auf einer Weltreise. Also 1958 und damals als Bauernsohn, Schweizer Bauernsohn, war nicht sehr selbstverständlich, sowas zu machen. Wahrscheinlich habe ich etwas von dem geerbt.
Der hat bestimmt viele Geschichten mit nach Hause gebracht, die er dir dann erzählt hat.
Ja, genau. Ja. Absolut. Ja. Und ich war immer fasziniert eben vom Reisen und habe als Kind dann mit dem Fahrplan damals, wie gesagt, also als Erinnerungen an unsere jüngeren Hörer, das war vor Internetzeit, hatten wir ein Buch, das Kursbuch, also den Schweizer Fahrplan, der Fahrplan des öffentlichen Verkehrs der Schweiz. Und ich habe Reisen zusammengestellt und ab und zu haben sich meine armen Eltern erbarmt, eine meiner Reisen dann wirklich de facto zu machen mit mir.
Und du warst dann gewissermaßen der Reiseleiter und bist dann mit diesem Buch,
absolut, genau,
und der am Bahnsteig lang marschiert, hast gesagt, wo es lang geht.
Absolut, genau, und hab sie dann von Zug auf Schiff, auf Bus, auf Seilbahn gelotst oder gejagt wahrscheinlich.
Und das hat ganz gut geklappt?
Absolut, genau, also sie haben sich erbarmt, es war sicher nicht erholsam. Also ich versuche meine Reisen jetzt erholsamer zu planen, als ich meine damaligen Tagestrips gemacht habe.
Was war nicht so erholsam dran? Hast du damals so viel reingepackt? Oder,
genau, ja, okay. Möglichst viel, genau, möglichst viel, möglichst weit, ganz wenig Zeit zur Erholung, genug Zeit zum Umsteigen und für irgendwann etwas zu essen, aber der möglichst wenige Zeit, um nichts zu machen, sondern möglichst viel reinzupacken und möglichst viel zu sehen.
Ja, aber wundervoll zu hören unter der Berücksichtigung der Tatsache, dass du jetzt eben dein eigenes Reiseunternehmen hast, seit 2013 schon, wie gesagt, mit Exciting Africa. Wie ist das für dich, jetzt zurückzublicken aus heutiger Sicht auf dein kindliches Ich, auf deine kindliche Reiseplanungsfreude und zu wissen, dass du jetzt ein gut laufendes Reiseunternehmen hast?
Irgendwie ist es ein Gefühl der Genugtuung, also eine Freude, dass im Prinzip mein Hobby jetzt mein Job ist.
Ja.
Ich hatte immer gerne Reisen geplant. Ich mache es auch immer selber noch gerne, also auch für mich selber. Ich mache gerne Research und schaue mir Sachen an und überlege mir, was man macht, wo ich hin könnte und wie wir hin könnten. Und in dem Sinn ist ein Traum hat sich verwirklicht, also wirklich eine ich weiß nicht, ob ich sagen kann, eine Begabung, aber bestimmt eine Begeisterung.
Vielleicht Berufung.
Ja, Berufung kann man eventuell sagen, das ist ein gutes Wort, genau. Hm. Das hat sich nun zu meinem Job gemacht und durch das bin ich wirklich extrem glücklich, dass ich sagen kann, ich mache etwas, was mir wirklich enorm Spaß macht. Hm. Ich kann das machen, was ich immer extrem gern gemacht habe, schon als Kind.
Dann würde ich im Sinne unserer Hörenden davon, dass du das nach wie vor auch gern machst, jetzt natürlich auch wunderbar gern profitieren wollen und dich noch zu ein paar konkreten Tipps und Tricks befragen für eine eventuelle eigene Südafrika-Reise. Wenn jemand zum ersten Mal nach Kapstadt kommt, wir haben ja Kapstadt schon angesprochen, was würdest du ihm oder ihr empfehlen? Wie lässt sich die Stadt am besten entdecken? Wo sollte man beginnen?
Also genug Zeit haben für Kapstadt, würde ich mal sagen. Ich würde auf jeden Fall 4 bis 5 Tage in Kapstadt einrechnen. Mir ist auch klar, dass Leute, die nach Südafrika kommen, haben beschränkte Zeit. In der Regel sind das 2 Wochen, vielleicht 3. Und in 2 Wochen wollen die meisten natürlich mehr sehen als nur Kapstadt. Das ist auch verständlich, weil du schon gesagt hast, Erik, also Südafrika bietet ja auch enorm viel an ganz unterschiedlichen Aktivitäten und Landschaften. Grundsätzlich, die meisten unserer Kunden kommen nach Kapstadt und schauen sich von hier aus auch die Kap-Halbinsel an. Hm. Also ein Tag Kapstadt, die Innenstadt, der Tafelberg, dann sicher einen Tag auf der Kap-Halbinsel und dann die Umgebung der Stadt, also Kissenbush Botanical Gardens zum Beispiel, ein Tag. Die Winelands, wir haben ja auch wunderschöne Weingegenden. Eine gute Möglichkeit, die Stadt anzusehen, ist mit dem Hop-On, Hop-Off-Bus. Wir haben einen Bus, der verschiedene Linien hat, die zu all den verschiedenen Sehenswürdigkeiten der Stadt führt, also zum Tafelberg hoch, wo man dann die Seilbahn auf den Berg nehmen kann, runter zum Meer nach Camps Bay, an die Waterfront, V&A Waterfront, wo auch das Aquarium ist, Museen und so weiter. Und dann gibt es eine Linie, die rausgeht zum Kissenbush Botanical Gardens, auch zu den Weingütern der Stadt. Es gibt 4, 5 Weingüter, die relativ nah an der Stadt liegen, wenn man so will, im Rücken des Tafelbergs. Und dann via Hout Bay zurück dem Meer entlang fährt. Also diese Art, die Stadt zu erkunden, finde ich ideal, weil sie durch die verschiedenen Buslinien die Flexibilität gibt, an verschiedenen Orten Halt zu machen, solange wie das jeder will. Und die Busse verkehren auch, glaube ich, alle 20 Minuten. Also man kann immer wieder auf einen anderen Bus aufsteigen.
Und so natürlich dann auch ganz viele unterschiedliche Viertel erkunden oder zumindest mal einen ersten Einblick bekommen. Ein Viertel, das, soweit ich weiß, viele Besucher beeindruckt ist und ich hoffe, ich spreche so halbwegs richtig aus. Burkab?
Ja, Burkab, genau. Ja. Burkab ist, also oberhalb des Kap nennt sich das. Das ist ein Viertel mit vielen ganz bunt gemalten Häusern. Das ist ein Viertel, das traditionell von den Cape Malay-Bevölkerung bewohnt wird. Das sind eine Bevölkerungsgruppe, sind Muslime. Mhm. Und das waren ursprünglich die Leute, die eben aus dem asiatischen Raum kamen, mit den Holländern, als die Holländer damals, also zu Beginn, als Kapstadt gegründet wurde von den Europäern, waren ja das die Holländer, die Kapstadt gegründet haben als Umschlage oder als Haltepunkt auf dem Weg von und nach Asien, um die Gewürze nach Europa zu bringen und sich hier mit frischem Wasser und Pflanzen und Getreiden neu einzudecken. Hm. Und die haben damals Leute, eben Arbeiter mitgenommen, also damals waren das Sklaven, und die haben sich hier niedergelassen. Ein Viertel eben, wo sie gewohnt haben, das ist eben noch dieses Burkab. Das Burkab ist übrigens, du hast mir vorhin gefragt, was Tipps sind, um die Stadt kennenzulernen. Es gibt Free Walking Tours, also kostenfreie geführte Tours, also zu Fuß. Mhm. Die finden jeden Tag statt. Natürlich ist es dann normal, auch dem Guide einen Tipp zu geben. Aber eine dieser Tour führt genau ins Bokap, wo die Geschichte mehr erläutert wird, eben wie diese, wie sie das Quartier gegründet hat, was für die Kultur der Cape Malay ist. Das ist eine wirklich eigene Bevölkerungsgruppe. Und es gibt auch andere Tours, eine historische Stadttour, die natürlich auch an die nicht so schöne Geschichte der Stadt erinnert, an die Apartheid-Zeit, ja, was für viele Leute sehr schwierig wurde.
Sehr schwierig war und aus heutiger Sicht sehr wichtig, das eben auch nicht zu vergessen und auch nicht unbedingt auszublenden aus Sicht von Reisenden, finde ich. Deswegen, also denke, wäre auf jeden Fall sinnvoll, neben dem Genuss der ganzen Schönheit dieses Landes und auch dieser Stadt eben auch mal einen Blick auf die Geschichte zu wagen, auch auf die schwierigen Teile der Geschichte.
Absolut. Da bin ich absolut mit dir einig. Und eben gerade diese Free Walking Tours sind sicher einen guten Einstieg, diese Stadt eben zu sehen, unter dem anderen Licht oder das Land ganz generell, wie das damals war. Ich werde auch immer wieder gefragt, ja, gibt es denn Apartheid immer noch legal? Nein. Und die südafrikanische Verfassung ist ja auch eine, die extrem progressiv ist, gerade aus dem Grund, weil man eben Diskriminierung wirklich nicht mehr noch einmal haben möchte, ist die südafrikanische Verfassung sehr sensibilisiert auf Diskriminierung. Aber die Vergangenheit war der Grund, wieso die Gesellschaft jetzt versucht, sehr liberal zu sein, was einerseits positiv ist, aber auf der anderen Seite ist das auch nach Jahren immer so, dass es halt immer noch eine ökonomische Apartheid gibt, im Sinn von, es gibt Viertel, die sind fast nur weiß, Viertel, die sind fast nur schwarz oder Muslim oder also das ist ein vieles nebeneinander, aber dauert sehr lang, bis sich wirklich die Bevölkerung sehr mischt. Und das ist etwas, was in Kapstadt noch nicht so...
Bis es wirklich ein Miteinander wird.
Genau. Im Moment ist es ein vieles Nebeneinander, würde ich meinen, aber noch nicht, es hat sich noch nicht zu einem Miteinander entwickelt.
Ja, du hattest neben dem Hop-On-Hop-Off-Bus ja auch verschiedene Tagesausflüge schon erwähnt, die man machen kann. Ich habe auch gelesen zum Beispiel von Pinguinen, die man besuchen kann, etwa in Betty's Bay oder auch Boulder's Beach. Also da gibt es offenbar verschiedene Möglichkeiten.
Boulder's Beach, genau. Boulder's Beach ist, das ist ein klassischer Stopp auf der Cape Peninsula Route. Also wenn du zum Kap der guten Hoffnung und Cape Horn gehst.
Was ja auch muss
auf dem Rückweg oder auf dem Hinweg ist das eine der Must-See-Stops. Und was wirklich toll ist, am Boulder's Beach, also stell dir vor 20 Jahren, als ich hier das erste Mal war, war das noch nicht ein Nature Reserve. Das war alles offen und man saß auf Felsen am Meer und ein paar Meter nebeneinander hat es Pinguine. Das wurde jetzt natürlich sehr viel mehr in dem Sinne kommerzialisiert, aber auch geschützt. Also die Tiere haben jetzt einen geschützten Raum in diesem Boulder's Beach. Der Besucher geht auf Holzstegen durch das Gebiet der Pinguine und kann sie beobachten am Strand. Und auf einer anderen Seite des Reservats hat es einen Strand, an dem man wirklich schwimmen kann mit Pinguinen. Also das ist wirklich total faszinierend.
Wie schön, ja. Ja, Pinguine, Paviane gibt es auch dort im Bereich des Kap der guten Hoffnung. Also man kann tierisch schon auch von Kapstadt aus das eine oder andere erleben. Ganz zu schweigen dann natürlich von den Safaris, kommen wir gleich nochmal drauf.
Absolut.
Einmal würde ich gern auch nochmal die berühmte, die legendäre ja fast schon Garden Route ansprechen.
Genau, ja.
Diese klassische Roadtrip-Route, von der ich aber ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig viel weiß. Deswegen die Frage, was macht diese Strecke so besonders?
Die Garden Route ist eine sehr liebliche Küstenstraße, die direkt teilweise am Meer verläuft und teilweise durch eine Seenplatte führt. Das Zentrum der Garden Route ist Knysna. Die Stadt Knysna schreibt sich Knysna. Die liegt an einer Lagune und es hat, also wenn man von Kapstadt kommt, hinter Knysna, eine halbe Stunde später, liegt eine andere Küstenstadt, Plettenberg Bay, und diese beiden sind so die besten, bekanntesten, unterdessen auch mondänsten Badeorte an der Südküste. das ist das, was die Garden Route sehr schön macht. Also einfach eine liebliche Gegend. Mittlerweile lässt sich auch sehr viel unternehmen auf der Garden Route, also Wanderer. Man kann natürlich Beach Holidays machen. Es gibt auch da verschiedene Parks, die man besuchen kann, also mit Tierparks in dem Sinn. Und das ist der Reiz der Garden Route, ist wirklich so diese Vielfalt an Möglichkeiten, auch an Adrenalinsport. Es gibt Ziplining, das eine der größten Bungee-Jumps liegt an der Garden Route. Also es lässt sich einfach sehr viel unternehmen auch.
Adrenalin und überhaupt auch Outdoor und Sport ist ja sowieso auch ein ganz großes Thema in Südafrika, deswegen gutes Stichwort. Denn dieses Land ist ein Land für Outdoor-Begeisterte, soweit ich mitbekommen habe. Welche Aktivitäten bieten sich in Südafrika an und was machst du vielleicht auch gern, wenn du draußen irgendwo unterwegs bist, am Meer oder auch sonst wo?
Also genau, Outdoor ist absolut, die Südafrikaner sind sehr outdoorsy Leute. Gerade auch im Winter oftmals noch mit Shorts unterwegs und sehr sportbegeistert. Das Outdoors, vor allem auch, weil, wie ich zu Beginn gesagt habe, Kapstadt, und das ist auch eine der Faszinationen der Stadt, finde ich. Wir haben hier wirklich Sommer. Und Sommer findet jedes Jahr statt, von mindestens Dezember bis März, April. Also ab November bis April haben wir fast immer nur Sonne. Und ich denke, das ist einer der Hauptgründe, wieso Leute wirklich gerne nach Südafrika kommen. In der Schweiz, sage ich immer, findet der Sommer mal statt, mal nicht. Ja. Also es ist immer wieder mal ein Juli, der nicht so sonnig ist und auch nicht sehr warm. Aber in Südafrika ist das relativ konstant. Und durch das, wir haben sehr viele superschöne Strände, also nicht nur in Kapstadt, eben auch entlang der Garden Route, wie wir das schon vorher gesagt haben. Südafrika ist sehr bekannt für Surfing. Wir haben wirklich ganz tolle Surf-Spots hier. In Kapstadt ist das Musenberg, das sehr bekannt ist für Surfer. Und weiter entlang der Garden Route ist der Jeffreys Bay, eine der Top Destinations, und St. Francis Bay mit Bruce's Beauties. Und das sind Super Tubes in Jeffreys Bay. Das sind wirklich wunderschöne, sehr regelmäßige Wellen, die vor allem auch für internationale Competitions benutzt werden. Und hier in Kapstadt eben haben wir einerseits die Musenberg und Surfer und auf der anderen Seite Kitesurfer in Blaubergstrand. Wenn man etwas nördlich von Kapstadt ans Meer gibt, ist das super bekannt für Kitesurfing. Und weiter würde ich auch sagen, natürlich Golf. Also Golf ist wir haben enorm viele ganz erstklassige Golfplätze hier in Südafrika, die von sehr viel auch internationalen Besuchen besucht werden.
Schön.
Und ich selber schwimme enorm gern. Also ich bin fast jeden Tag im Meer. Ich war vorhin, also vor dem Interview kurz, eine Stunde vorher kurz bei uns hier im Atlantik. Ist im Moment nicht sehr warm, aber der 16 Grad ist so die Norm hier. Also zwischen 12 und 16 Grad, das ist sogar eher an der wärmeren Seite im Moment.
Oje, muss man also ein bisschen härter im Leben sein. Und was hast du gemacht?
Ja, genau.
Warst
genau.
du schwimmen oder bist du unter die Surfer gegangen oder was treibst du so mehr?
Nee, ich ging schwimmen, ja. Also kurz schwimmen, es war High Tide jetzt. Und,
deswegen siehst du also so erfrischt und erholt aus, jetzt verstehe ich.
Ja, also erholt, ja, I wish.
Genau. Ach, sehr schön.
Nee, das Wasser, weckt dich also enorm. Die Wassertemperatur. Nee, ich gehe sehr gerne schwimmen. Ich surfe selber nicht, aber ich mache Boogieboarding und liebend gern. Und Bodysurfing, also mit dem Körper sich in die Wellen werfen und von den Wellen getrieben werden und dem Boogieboarding mit dem kleinen Brett vor der Brust auf die Wellen reiten.
Ja, toll, 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 toll.
Das ist super schön.
Super schön. Und jetzt zum Abschluss auch nochmal super schön sind natürlich Safaris. Du hast ja vorhin schon mitreißend erzählt von einigen Erlebnissen. Mhm. Wenn jemand, der oder die uns jetzt zuhört, eine allererste Safari plant, welche Region würdest du dafür empfehlen?
Südafrika hat ja unterschiedliche Safari-Regionen. Ich finde sehr oft, die Krüger-Gegend ist wirklich einzigartig. Und zwar, weil wir es vorhin schon angetönt haben, die Landschaften sind so unterschiedlich in Südafrika. wenn du in Kapstadt bist und an der Küste im Ostkap auf Safari gehen willst, dann bleibt die Landschaft relativ ähnlich. Also es sind Feinboss, es ist Küstenvegetation, in der du auf Safari gehst, wohingegen die Krügel-Gegend ist wirklich ganz anders. Da hast du vielleicht, kann ich sagen, die klassische Afrika-Landschaft, wie man sich das vorstellt, mit Akazienbäumen, mit Savannenlandschaft. Deshalb würde ich vorschlagen, im Greater Krüger-Gebiet auf Safari zu gehen. Der Krüger-Nationalpark ist ja enorm groß, also das ist die Hälfte der Schweiz von der Größe. Und ist schon, wenn ich mich richtig erinnere, seit 1927 ein Nationalpark, also schon sehr lange. Hingegen vorgelagert am Krüger sind Privatreservate, eine ganze Reihe davon. Und die bieten eben Privatsafaris an mit Safari-Fahrzeugen und einem Guide und Ranger. Und ich würde empfehlen, das als Safari-Möglichkeit zu wählen anstelle eines Self-Drives. Wie gesagt, man kann ein Auto, einen Mietwagen mieten und selber im Krügerpark unterwegs sein. Aber du siehst natürlich sehr viel mehr, wenn du mit einem Guide unterwegs bist. Der Guide weiß haargenau eben, wo Tiere sich befinden, sieht sie auch sehr viel mehr, als das ungeübte Auge sieht. Das passiert so oft, dass du im Krügerpark unterwegs bist und je nachdem an Tieren vorbei fährst, weil du sie nicht siehst, weil sie regungslos im Busch stehen. Und das passiert sehr viel weniger, wenn man mit einem Guide unterwegs ist, weil der sieht diese.
Das kann ich nur unterstreichen. Also dieses Thema geschultes Auge ist einfach nicht zu unterschätzen. Ich glaube, bei meinen Safaris in Tansania und Uganda, also ganz selten habe ich mal irgendein Tier als erster gesehen. Es war immer unser Driver-Guide, der das aus einer Entfernung schon erkannt hat und nicht nur, dass da etwas ist, sondern im Zweifel auch genau, was dort ist. Selbst Nachdem er es mir gezeigt hat, war es für mich manchmal noch schwer, irgendwie was zu erkennen im ersten Moment. Und dann fährt man natürlich näher ran und sieht dann auch recht viel und so. Aber lohnt sich unbedingt, jemanden dabei zu haben, der oder die nicht nur gut ist da im Fahren und im Umgang mit den Tieren. Wir haben vorhin diese Elefantensituation angesprochen, sondern diese Tiere auch einfach sieht und dann im Zweifel auch noch ganz viel Wissen teilen kann, was ja auch ganz, ganz toll ist.
Genau, das finde ich eben auch das absolut Spannende. Also das ist auch was mich immer wieder fasziniert. Ich lerne jedes Mal so viel über Natur, über das Tierverhalten. Ich dachte mir immer, ich wüsste doch schon einiges, aber es gibt so, so viel. Und immer wieder Neues und auch sehr gute Gespräche also mit dem Guide. Und also das ist etwas, was ich absolut nur empfehlen kann. Und lustigerweise, du hast gesagt, dass man das selber nicht, die Tiere nicht sieht. Es gibt sogar genau das Gegenteil, dass man dann mit der Zeit so immer so fixiert ist, irgendetwas sehen zu wollen. Das ist mir schon x-mal passiert, dass ich auch gedacht habe, da ist doch sicher, da ist irgendein Tier und es hat sich dann als Stein rausgestellt, weil man so fokussiert ist, auf etwas sehen zu wollen.
Okay, also das ist vielleicht schon mal ein Aspekt, sich dann doch gerne, wenn es die Möglichkeit gibt, auf einen Guide zu stützen und sich da nicht unbedingt, zu überschätzen oder wie auch immer man es selber dann auch präferiert am Ende, klar. Was sind denn ansonsten Dinge, von denen du sagen würdest, dass einige Menschen sie vor ihrer ersten Safari vielleicht auch oft falsch einschätzen?
Vor der ersten Safari muss man sich sicher bewusst sein, wie man sich einkleiden sollte. Mhm. Also es kann morgens sehr kühl sein oder abends spät, wenn man auf Safari geht, ist es ja meistens in den ganz frühen Morgenstunden, wo die Tiere am aktivsten sind, oder ganz spät abends, wenn sie wieder aktiv, also spät nachmittags, wenn sie wieder aktiv sind. Wichtig ist da immer auch, sich so zu kleiden, dass man warm genug angezogen ist und sich aber gerade morgens, wenn es dann sehr schnell warm wird, dass man sich wieder einen Pullover abziehen kann. Also sich, wir nennen das im Zwiebelsystem, sich anzukleiden. Mhm. Dann ein wichtiger Punkt, finde ich, was oft vergessen wird, ist einen Feldstecher mitzunehmen. Die werden nicht unbedingt von den Safari-Guides zur Verfügung gestellt oder den Lodges. Und mit einem Feldstecher siehst du enorm viel mehr. Du hast sehr viel mehr die Möglichkeit, wirklich ein Tier ganz von nah zu sehen, das ist etwas, was ich auch empfehlen würde.
Schön. Und Krüger Nationalpark ist also die ganz klare Empfehlung. Du hattest vorhin im Gespräch aber auch schon erwähnt, dass es auch ja ganz viele private Reservate gibt, neben den Nationalparks. Wie unterscheidet sich das, darin unterwegs zu sein? Und würdest du das, und wenn ja, unter welchen Umständen, für wen würdest du das auch empfehlen?
Also die Self-Drives sind nur in den Nationalparks möglich. Mhm. Hingegen in den Private Reserves, wie gesagt, sind das immer geführte Safaris. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen für Novizen oder Leute, die das erste Mal auf Safari sind, eine geführte Safari zu machen, also mit einem Guide. Guide-Driver meistens, also in einem. Teilweise hat es einen Tracker. Das ist eine Person, die vorne auf dem Safari-Fahrzeug, also auf dem Jeep, das sind ja offene Safari-Fahrzeuge, vorne, ganz vorne sitzt und eben Spuren liest. Mhm. Das bietet die größte Möglichkeit, die größte Anzahl und Vielfalt von Tieren zu sehen. Zu den Parks gibt es verschiedene Nationalparks, aber auch eben verschiedene private Parks, und es gibt solche, die malariafrei sind, und andere, wo ein leichtes Malaria-Risiko besteht. Das Matiko Game Reserve und welche Fonden sind zum Beispiel solche Parks. Das sind Privatparks, die hingegen kein Malaria haben, also wo kein Malaria-Risiko besteht. Für die Leute, denen das wichtig ist, sind das auch Möglichkeiten als Alternative zum Krüger-Nationalpark und der Umgebung.
Super, dann kommen wir damit jetzt auch so langsam zum Ende des Gesprächs. Du lebst ja jetzt seit über 20 Jahren in Südafrika. Mhm. Was bedeutet dieses Land heute für dich?
Also es ist bestimmt meine jetzige Heimat, ob schon ich immer noch Schweizer bin, also passmäßig. Mhm. Aber es ist meine erste und zweite Heimat geworden. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich aus Europa zurück nach Südafrika komme, freue mich wieder auf Kapstadt. Es ist ein Heimkommen hier wie ein Heimkommen da. Also ich habe wirklich immer das Glück, dass ich mich freue, heimzukommen, in welche Richtung ich auch immer fliege.
Gibt es einen Moment, den du jedem Reisenden wünschen würdest, der dieses Land besucht?
Dass sie etwas vom friedlichen Nebeneinander mitnehmen würden und von der Relaxedheit, die Kapstadt immer noch hat. Also hier ist das Leben, finde ich, etwas weniger durchgetaktet oder etwas weniger stressvoll, im Sinn, dass Leute in Kapstadt, vor allem Kapstädter, legen sehr viel Wert auf Work-Life-Balance. Das ist auch zum Beispiel schon in der Sprache, in der englischen Sprache hier, also wie das hier gesagt wird, auch kommt das zum Ausdruck. Der Ausdruck jetzt, now, ist in Kapstadt einsitz right now, das ist jetzt. Oder now, now. Mhm. Also now, now ist ja, gleich.
Wir schauen mal.
Bald. Ja. Oder just now ist ja, irgendwann dann. Aha. Irgendwann dann. Also just now. Und das ist irgendwie sehr sinnbildlich auch für die Stadt. Die Johannesburger nennen Kapstadt auf Afrikaans. Also die originellen Holländer haben ja das Kapstadt genannt. Und die Johannesburger nennen uns Slapstadt, also Schlafstadt, weil es gibt alles etwas ruhiger und etwas weniger hektisch und mehr geruhsam. Und etwas von dieser Work-Life-Balance oder diese Gelassenheit vielleicht mitzunehmen, das denke ich, würde sehr vielen Europäern gut tun, die aus einem gestressten Alltagsleben hier hinkommen.
Ja, klingt auf jeden Fall sehr sympathisch, genau wie auch dieses Gespräch sehr sympathisch war, und dafür möchte ich dir ganz herzlich danken.
Aber gerne.
Also ganz lieben Dank, Beat, und weiterhin dir eine grandiose Zeit in Kapstadt in Südafrika.
Ganz herzlichen Dank, Erik, vielen Dank.
Mach's gut, danke. Ja, tschüss.
Tschüss.
Das war unsere Folge über Südafrika mit Beat Jaggi. Er hat uns mitgenommen auf Safari in die Wildnis. Er hat uns erzählt, wie ihn Kapstadt schon als Kind faszinierte. Fand ich ganz, ganz regelrecht herzerwärmend. Und warum dieses Land mit seinen Landschaften, Kulturen und Begegnungen für ihn heute Heimat geworden ist. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, Südafrika selbst zu entdecken, Edelweiss fliegt euch von September bis Juni direkt von Zürich nach Kapstadt. Alle Informationen dazu findet ihr wie immer auf flyedelweiss.com. Und dort gibt es übrigens auch noch viele weitere Insider-Tipps für Kapstadt und Umgebung. Vielen Dank fürs Zuhören. Meldet euch gern, zum Beispiel in den Kommentaren bei Spotify oder auch mit einer Rezension in der Apple Podcast App. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und bis zur nächsten Reise mit Edelweiss Travel Tales.